Parasport.
Ein Podcast von Metrix und dem Österreichischen Paralympischen Komitee.
Mit Christina Lechner.
Und Felix Pick.
Herzlich willkommen zu Folge 9 von Parasport. In der vorherigen Ausgabe haben wir uns mit medizinischen Aspekten rund um das Thema Doping im Parasport auseinandergesetzt. Heute wollen wir das Thema Doping im Parasport aus einer psychologischen Perspektive betrachten und wir wollen die Verlockungen und die Präventionsmöglichkeiten dazu besser verstehen.
Dazu sprechen wir heute mit einer ebenso versierten wie sympathischen Kollegin von mir, der klinischen Gesundheits- und Sportpsychologin Andrea Angie Keplinger. Angie hat in ihrer Karriere zahlreiche Athleten und Athletinnen aus verschiedenen Sportarten sportpsychologisch betreut. Und sie hat ein Buch über Doping geschrieben, gemeinsam mit ihrem Sportpsychologen-Kollegen Georg Hafner. Die Doping-Generation – reine Leistung statt Spitzensport heißt das Buch. Erschienen ist es im Pflaum Verlag. Und jetzt begrüßen wir Angie Keplinger bei uns. Ganz, ganz herzlich willkommen.
Ja, danke Christina und danke Felix für die nette Anmoderation. Da geht einem das Herz auf bei diesen netten Worten. Und ich freue mich ja, dass ihr euch diesem sehr herausfordernden Thema öffnet, denn es ist das eine, über das ein Buch zu schreiben, das andere darüber zu sprechen und das dritte, Athleten wirklich dabei zu begleiten, dass sie ins Reflektieren kommen und sich dieser Thematik ebenso öffnen.
Und mit diesem offenen Herz starten wir hinein in die Folge, Angie. Mich würde zu Beginn mal interessieren, wenn du dich so intensiv mit diesem Thema Doping auseinandergesetzt hast, sowohl im Nachwuchssport als auch im Hochleistungssport. Kannst du uns mal einen Überblick geben, wie kann es sein, dass manche Athleten und Athletinnen zu unerlaubten Methoden greifen und andere nicht?
Es gibt extrem viele Motive. Auf der einen Seite diese intrinsische Motivation von innen heraus, aus tiefster Seele sozusagen, zu dopen, unter Anführungszeichen, und extrinsische Motivationsbereiche. Hüben wie drüben geht es um Umgang mit Leistungsdruck, Selektionsdruck, auch eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit. Verletzungen sind ein heißes Thema, mögliche Nachteile durch Verletzungen oder das Älterwerden in der Sportlerkarriere. Dann auf der einen Seite auch präsent in den Medien zu bleiben. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Triumvirat aus Leistungssteigerung, Leistungsoptimierung und Konstanz.
Welche Rolle spielt deiner Meinung nach da die Psychologie?
Ganz viel Hilfe und Unterstützung. Auf der einen Seite zu reflektieren. Und zwar zu reflektieren im bestmöglichen Sinne, bevor es soweit ist. Du, hoch einmal, Angie, es schaut aus, der Manager XY oder dieser Berater oder der Arzt ist an mich getreten und hat mir dieses oder jenes angeboten. Was haltest du da davon? Ich habe möglicherweise ein ungutes Gefühl, aber auf der anderen Seite wird vielleicht schon helfen. Das wäre das Optimale, die Reflexion mit dem Sportpsychologen über die Für und Widers. Denn wir unterliegen ja logischerweise, aber ich sage es trotzdem nochmal, der Schweigepflicht, Dokumentationspflicht. Und wir haben eine neutrale Brille. Also die klassischen Tools der Psychologie sind ja Neugier, Allparteilichkeit und Neutralität, ohne Druck und ohne Fingerzeig auf den Athleten zu, den Druck zu minimieren sozusagen. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann passiert ist und der Rubikon sozusagen überschritten, dass man dann kritisch rückblickt und schaut, okay, ich habe das jetzt gemacht, was macht das mit mir? Habe ich möglicherweise jetzt Ängste? Ängste, dass in 10 Jahren durch irgendein neues Verfahren die Blutprobe doch noch positiv sein könnte und dann dieser ganze Rattenschwanz entstehen könnte. Das sind so psychologische Tools, die helfen, im Umgang mit dieser Situation umzugehen oder möglichen Situationen.
Angie, du hast jetzt schon die sportpsychologische Beraterinnenbrille mal kurz aufgesetzt. Auf die kommen wir dann später noch einmal zurück. Werfen wir noch mal den Scheinwerfer gewissermaßen auf die Athletinnen und Athleten. Und du hast auch zum Beispiel das Thema Sportverletzungen genannt. Es sind also sogenannte kritische Phasen in einer Sportlerinnenkarriere, in denen, sage ich einmal, die Verlockung doch größer sein könnte als in anderen Phasen. Könntest du auch aus der Sicht der Dopingprävention jetzt nochmal auf diese kritischen Phasen näher eingehen und schauen, was sind vor allem im Parasport möglicherweise solche kritischen Phasen?
Kritische Phasen, ganz logisch, Erfolgsdruck. Streben nach Anerkennung, Profitgier, Druck durchs Umfeld, Existenzängste, Comeback nach Verletzungen, die Kadernominierungen sind ein heißes Thema. Und da macht es keinen Unterschied, ob ich Parasportler bin oder Sportler. Also es gibt überhaupt keine Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Gruppen. Und da hat die Sporthochschule Köln eine ganz interessante Studie sogar dazu herausgebracht, die Dysfunktionen im Sport. Und da wurden Sportler genau zu dieser Thematik befragt und sie haben genau diese Themen, die ich jetzt gesagt habe, genannt. Das waren die Mehrfachnennungen, die häufigen Nennungen. Also über kurz oder lang kann man schon von diesen Situationen ausgehen, die es verlockender machen, mit Doping nachzuhelfen. Und wie schon genannt, diese drei Faktoren, die Leistungssteigerung, wenn ich vielleicht noch nicht gut genug bin, dann die Leistungsoptimierung, wenn ich schon gut bin, dass ich die Leistung konstant erbringen kann, die mich dann zu dieser Konstanz weiterbringt, möglicherweise die Karriere noch weiter hinausziehen, vor allem, wenn ich vielleicht schon ein bisschen älter bin, weil da halt dann auch viel Existenzbereiche dahinter hängen und da vor allem die Medienpräsenz, das ist ein Riesenthema.
Genau, das ist das Stichwort Medienpräsenz. Erfreulicherweise ist ja der Parasport heute schon sehr, sehr stark im medialen Fokus, im Fokus der Sportberichterstattung. Das ist ja eine sehr positive, erfreuliche Entwicklung. Aber gerade wenn man sich die Sprache anhört, die oft verwendet wird, oft gut gemeint natürlich auch von den Medienvertretern und Vertreterinnen, wenn man so Aussagen hört wie, er hat nur eine Medaille gewonnen oder sie hat die Medaille diesmal ganz knapp verfehlt. Was geht dir dabei als erstes durch den Kopf?
Schon wieder Blech, zum dritten Mal der vierte Platz. Ja, mir geht viel durch den Kopf, aber vor allem den Athleten geht auch viel durch den Kopf. Extrem hoher Druck, vor allem auch bei erfolgsverwöhnten Athleten. Denn da ist wiederum dieser Erwartungsdruck, dieser extrinsische, ganz extrem. Logischerweise der intrinsische Erwartungsdruck. Ich weiß, ich kann konstant meine Leistung erbringen, ich habe das Vertrauen, kann es aber dann am Tag X tatsächlich abrufen. Dann logischerweise auch, in den Medien werden so Landeshelden generiert. Das kann man nämlich verkaufen. Die Sportlerstars, die werden dann beurteilt und auf dem Präsentierteller dann auch weltlich präsentiert. Also da hängen dann schon auch mehrere politische Ebenen zusammen. Dann auch logischerweise von Verbands- oder Vereinsseite. Was sagen die Präsidenten? Was wurde vorher vereinbart? Gibt es Zielvereinbarungen? Und so weiter und so fort. Das kann Druck machen. Aber auch im Nachhinein, wenn es vielleicht nicht geklappt hat, die schlechte Kritik, die Belastung, die steigt. Dann ist nämlich die Hemmschwelle geringer, um möglicherweise durch negative Gedanken doch noch ins Doping gedrängt zu werden.
Gründe gibt es also ja viele für Doping und jetzt wäre natürlich interessant, wie schaut denn der Prozess aus, wenn ein Athlet sich oder eine Athletin sich dazu entschieden hat, dass Doping für sie eine Möglichkeit darstellt. Wie charakterisierst du diesen Prozess, dass es dann tatsächlich dazu kommt, auch diese Verlockung vielleicht dann einzugehen?
Wichtig ist zu verstehen, dass es nicht von heute auf morgen eine Entscheidung ist, für oder wider. Sondern das ist ja fast schon ein lebenslanger Prozess, der beginnt oft in Jugendjahren. Und der beginnt jetzt nicht mit Blutdoping, sondern fängt ganz leicht an, vielleicht im Jugendkader, es steht ein Auswahlverfahren bevor. Das fängt oft mit so ganz harmlosen Vitamintabletten, Vitaminpräparaten an. Traubenzucker nimmt ja sowieso jeder. Dann vielleicht das ein oder andere Schmerzmittel. Und dann hast du noch einen Berater oder einen Teammanager, der kennt da jemanden, der kann einem helfen, das. Und dann geht's schon los. Und dann kennt man vielleicht noch andere Athleten, die das ja auch schon betrieben haben. Und wie gesagt, wenn die Hemmschwelle geringer wird, dann werden die Gedanken mehr. Und man ist ja auf der einen Seite nicht Täter und nicht Opfer getrennt voneinander, sondern man ist ja auch Täter und Opfer. Denn übergeordnet bringt dir das auch extrem viel Kohle. Die Dopingmittel herstellen, die leben ja von dem. Und gefährlich wird es aber, wenn es um moralische und ethische Verpflichtungen eines Teams gegenüber geht. Ich muss ja die Leistung erbringen, weil das Team braucht mich ja. Und dann hat man schon eigentlich eine ganz gute Ausrede, weil das Team wird ja vorangestellt und damit kann man möglicherweise diesen moralischen und ethischen Druck, den man generiert, ein bisschen flach halten oder ein bisschen flacher halten. Also viele Teilbereiche, die da mehr oder weniger unterschwellig brodeln und den Verführer zum Verführten machen, obwohl er sich ja selber verführen lässt. Es ist ganz schwierig, da eine klare Aussage zu treffen. Aber irgendwo gibt es irgendjemanden, der genau mit mir Kohle verdient. Und das muss man ein bisschen im Auge haben, auch auf verschiedenen systemischen Ebenen.
Du hast auch die Bedeutung von Kontaktpersonen angesprochen. Es gibt manche Dopingmittel und Methoden, die sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich, wenn sie in manchen Nasensprays, Hustensäften und dergleichen einfach als reguläre Arzneimittel eingesetzt werden und aber im Sport einfach als Doping zählen. Die davon betroffenen Arzneimittel, die sind ja dann auch bei der NADA auf der entsprechenden Verbotsliste vermerkt, damit Athleten eben nicht in diese Falle tappen. Aber es gibt eben auch andere Methoden. Du hast vorhin auch von Blutdoping gesprochen, da wird kaum ein Athlet selbst auf die Idee kommen, sich das Blut selbst abzunehmen, selbst im eigenen Kühlschrank aufzubewahren und sich dann selbst wieder vor dem Wettkampf zu verabreichen. Wie tritt diese Kontaktaufnahme von Verführerinnen, sage ich mal, von Kontaktpersonen mit den Athleten üblicherweise auf?
Das ist ganz unterschwellig. Einmal beiseite nehmen bei einem Wettkampf oder über 5000 Ecken oder über Empfehlungen. Der Athlet nimmt das an und da ist die Leistung ja viel besser und in kurzer Zeit hat man da, was weiß ich, 20-25% der Leistungssteigerung und da brauchst du dann nur beim Herr XY melden und der verweist dich wieder auf jemanden.
Was genau erlaubt ist oder nicht, darüber haben wir ja auch in der letzten Folge unter anderem mit David Senft von der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA sehr ausführlich gesprochen. Aber wir bleiben jetzt noch bei der psychologischen Dopingprävention. Und du hast schon gesagt, das Stichwort, dass besonders im Nachwuchs da sozusagen möglicherweise schon die Wurzeln oder die Samen gesät werden für ein eventuell späteres Doping. Und wir lernen ja auch in der Sportpsychologie, dass Selbstwert spielt eine ganz zentrale Rolle, auch wenn es ums Nein-Sagen geht. Wie kann dieser Selbstwert schon bei jungen Athletinnen und Athleten trotz des Erfolgsdrucks, trotz eines Kader- oder Teamsdrucks gestärkt werden und dass sie für den späteren Umgang mit Erfolgen und auch Misserfolgen fit werden?
Der kann von allen Seiten gefördert werden, dieses Nein-Sagen lernen. Und da sind wir aber schon in der Zwickmühle, weil wer sagt denn schon im Nachwuchssport Nein? Man will ja dabei sein, man will ja Ja sagen, man will ja aufgenommen werden. Man will ja das, was der Trainer einem sagt, von der Pike auf erlernen. Und wenn ich dann vielleicht sage Nein zum Trainer, zu dieser Übung, ja, dann ist die Schwierigkeit mit Nein sagen lernen schon eindeutig gegeben. Dann kommt es in der Entwicklungsphase von Athleten, also in der späten Adoleszenz, so mit 16, 17, 18, zur Angliederung an die Peer Group, also ein Drittel mache ich das, was meine Freunde, Bekannten, Kollegen sagen. Ein Drittel zählen noch die Eltern und ein Drittel ist die Umfeldbetreuung. Und genau in dieser Umfeldbetreuung greift schon das Modulsystem der NADA. Die haben da in den Sportschulen in Österreich eine Vortragsreihe, da geht es viel um Nebenwirkungen. Und was ich mir aber noch wünschen würde, dass man auch tatsächlich Moral und Ethik schult, um tatsächlich Nein sagen zu lernen. Also wirklich, mein Körper, mein Geist, meine Seele gehört mir. Und da denken vielleicht, also das mutmaß ich jetzt, Nachwuchsathleten gar nicht so weit, weil sie ja relativ präsent im Moment sind. Und wenn es mir jetzt hilft, dann ist das ja super. Aber was in 20, 30, 40 Jahren ist, ob ich als Mann vielleicht noch zeugungsfähig bin oder nicht, wo lernt man denn das? Und ein Verführer wird man das natürlich nicht lernen. Achtung, es könnte sein, dass dieses und jenes passiert. Natürlich nicht. Also da geht es ja wirklich viel Prävention, Aufklärung, Nein sagen lernen von Elternseite, von Trainerseite, von Psychologenseite, Schulungen, auch in der Gruppe vielleicht Rollenspiele anbieten, um wirklich Nein sagen zu lernen, damit man da ein bisschen einen spielerischen Umgang mit dieser durchaus nicht spielerischen Situation hat und generieren kann.
Angie, du sagst es ganz richtig, Leistungssteigerung und der Versuch der Leistungssteigerung möglicherweise unter Inkaufnahme dramatischer und langfristiger Nebenwirkungen ist die eine Seite der Medaille. Die andere, die du auch vorhin schon angesprochen hast, das ist die Rehabilitation nach Verletzungen, die ja nicht nur körperlich, sondern auch mental und emotional ganz wichtig ist. Was gibst du deinen Sportlern und Sportlerinnen da auf dem Weg, dass es ohne Doping geht?
Das ist eine sehr gute Frage und seit Jahren stelle ich mir die Frage ebenso. Und seit Jahren habe ich für mich und meine verletzten Athleten eine Lösung. Nämlich Erarbeiten von mentalen Heilungsplänen. Und das wirklich sofort die Verletzung ist, Begleitung im Krankenhaus, Akutmaßnahme, Visualisierungen, mentale Strategien anwenden mit sogenannten Mental Healing Imageries und ganz kurz und ganz präsent formuliert, ein Beispiel, ein Athlet hat einen Knochenbruch und er stellt sich dann vor, wie Zement vom linken Knochenbruchteil in den rechten Knochenbruchteil rinnt und sozusagen dieses Gewebe ausgefüllt wird und das aushärtet. Jeder Athlet hat unterschiedliche Bilder. Sie sind nicht mehr so hilflos in der Akutsituation. Sie können selber die Regie übernehmen. Sie machen mentales Training. Sie tun, als ob sie schon wieder gesund wären. Und allein durch die mentale Vorstellung des zum Beispiel, wie sehe ich in der Vorwärts-, in der Rückwärtsbewegung aus, wenn ich einen Tallski einsetze. Das allein generierte schon wieder Neuronen, die mich dann wieder in eine bessere Regeneration bringen, beziehungsweise dass ich dann, wenn ich am Platz stehe, viel schneller diese Bewegungsabfolgen wieder im Fluss habe, weil ich sie ja schon 100, 200, 300 Mal trainiert habe, und zwar vom Tag 1 im Krankenbett.
Antje, das war jetzt ein sehr konkretes Beispiel, wie man also im Fall von Verletzungen dafür sorgen kann, dass Athletinnen nicht in die Ecke des Dopings gedrängt werden, unter Anführungszeichen. Vorhin hast du uns etwas allgemeiner über die Modulserie der NADA zum Beispiel berichtet. Das betrifft ja insbesondere dann wieder Sportschulen oder Kadereinheiten. Und über die Dopingprävention werden wir in diesem Podcast heute übrigens später auch noch mit einer österreichischen Paraspitzensportlerin sprechen. Jetzt gibt es aber auch eine große breite Masse an Sportvereinen in Österreich, in denen ja im Breitensport auch Doping ein Thema ist. Und ich gehe davon aus, dass das im Parasport nicht anders sein wird als im Sport bei Menschen ohne Behinderung. Welche Tipps hast du zum Beispiel für TrainerInnen, für andere BetreuerInnen im Breitensport? Wie können sie in ihrem Verein das Thema Doping sinnvoll ansprechen?
Transparent und direkt, ohne irgendwie verblümte Worte zu besprechen. Sondern die Wahrheit wird nicht weniger wahr, nur wenn man sie nicht anspricht. Das sind Tatsachen, es gibt Studien, man kann ja mit Hilfe dieser Sporthochschule Köln-Studie arbeiten, aber da geht es generell zuerst einmal, hat der Verband wirklich den Mut, sich dieser Thematik anzuschließen? Denn das ist ungefähr so ähnlich, wie wenn es um Prävention sexualisierter Gewalt geht. Wenn jetzt zum Beispiel ich als Andrea Kepplinger, als Sportpsychologin vom Verband XY gebucht werde zum Thema Doping oder Thema sexualisierte Gewalt, ist oft die große Gefahr, was denken sich jetzt die anderen, wenn wir sie jetzt in unseren Verband einladen? Die glauben ja wirklich, wir haben einen Dopingfall. Also quasi diese Angst davor, stigmatisiert zu werden, ohne dass möglicherweise überhaupt irgendwas passiert ist. Da darf sich jeder an der eigenen Nase nehmen und vor zu schnellen Vorverurteilungen rückrudern. Denn es ist ganz wichtig, dass man das anspricht. Und dass man jemanden, also einen Experten, eine Expertin einlädt, um zur Thematik vorzutragen, zu referieren. Ohne viel Emotionen. Denn wenn der Trainer möglicherweise da eine Fortbildung hat und denkt sich, das ist cool und lässig, das ist total super, dass er das anspricht, aber in diesem Sinne als Vorreiterrolle oder Ausbildung sollte das wirklich ein Experte machen, der jetzt nicht so viel Einblick in die Verbandsstruktur hat. Der hat nämlich ganz eine andere Wahrnehmungsbrille und kann dann Dinge ganz anders vermitteln, ohne persönlich da involviert sein in das Ganze. Und da geht es dann um Coaching von Gruppen oder allgemeinen Vorträgen, Mein Kind im Sport, was auch immer, Eltern einladen, Trainergremien einberufen, die Vereinsstruktur oder die hierarchische Gliederung mit einbeziehen, also alle mit ins Boot holen und einfach die Wahrnehmungsbrille einnehmen und möglicherweise auch versuchen zu reflektieren anhand von in der Öffentlichkeit allgemein bekannten Athletenbeispielen, dass man wirklich überlegt und versucht, die Wahrnehmungsbrille dieser Athleten einmal zumindest für 1,5 Stunden Vortrag aufzunehmen. was waren denn die Motive dahinter? Warum haben diese Doper gedopt? Waren sie wirklich Täter oder waren sie nur Opfer oder waren sie beides? Dass man da wirklich einmal die Perspektive wechselt und versucht, unterschiedliche Positionen wahrzunehmen. Das hilft schon ungemein, vor allem um diese Vorverurteilungen sofort zu durchbrechen. Oder was bei Coaches oft hilft, wie war denn ich in dem Alter? War ich da schon so selbstbewusst? Habe ich denn damals Nein sagen können? Oder habe ich einfach nur Glück gehabt, dass es vielleicht vor 30 Jahren diese Situation und diese Drucksituationen und diese Verführer kaum bis gar nicht gegeben hat?
Da hätte ich jetzt eine organisatorische Frage dazu, wenn du sagst, man könnte als Trainer ja zum Beispiel Vortragende einladen in den eigenen Verein. Würdest du so etwas im regulären Trainingsbetrieb umsetzen oder wäre das etwas, wo du sagst, das passt zum Beispiel super in ein Trainingslager, wenn man die Möglichkeit hat, so eines zu machen? Und würdest du so etwas auch verpflichtend dann für die Vereinsmitglieder anbieten oder ist das deiner Meinung nach eine freiwillige Leistung, bei der man nicht unbedingt anwesend sein muss?
Puh, sehr gute Fragen. Ich würde es nicht in den Trainingsalltag einbauen, also nicht zwischen Tür und Angel, dafür ist das Thema viel zu wichtig, sondern möglicherweise an einem Freitagabend oder Samstagabend im Rahmen der Vereinssitzung da so einen Vortrag machen. Oder wie gesagt, wenn es Teams sein im Trainingslager, das finde ich auch eine gute Idee. Das ist natürlich auch immer eine monetäre Geschichte. Und wer war die zweite Frage jetzt nochmal?
Würdest du das verpflichtend machen?
Ah, die Verpflichtung. Druck erzeugt oft Gegendruck. Kampf oder Flucht. Ich bin ein Fan von intrinsischer Motivation, von den richtigen Motiven. Warum ist es wichtig, da zu sein, da zu bleiben? Vielleicht auch öffentliche Anmeldung, dass man weiß, wer ist da. Also es ist nur mit einem Vielleicht, mit einem Fragezeichen. Denn wenn ich jetzt erkenne, okay, von 20 Leuten haben sich 19 angemeldet, boah, ich wollte eigentlich nicht gehen, aber jetzt gehen alle. Ja, dann muss ich wohl auch gehen. Aber das obliegt jedem, einem Verein logischerweise.
Bleiben wir noch beim Thema Verein und Trainingsgruppen, vielleicht auch im Breiten- und Nachwuchssport mit einem besonderen Gedanken an diese. Stellen wir uns vor, es passiert doch einmal und jetzt hat man in der eigenen Trainingsgruppe einen Dopingfall oder Verdachtsfall. Was hast du da für Tipps? Wie geht man mit so einer Situation am sinnvollsten um?
Zuerst braucht man mal Information, Information, Information. Denn am Stammtisch, da wird schon so viel geredet. Denn betroffenen Athleten oder die Athletin zuerst einmal aus dem Schussfeld nehmen, das ist ganz wichtig, dann Einzelcoaching anbieten, wenn gewollt, was ich aber in dieser Situation schon glaube, dass die Motivation, die Eigenmotivation da unterstützend Maßnahmen zu ergreifen sehr wichtig und sinnvoll ist und dann möglicherweise in Gruppensessions, im Gruppensetting auch einmal Gefühle kommen zu lassen, Wut, Trauer, Ängste, Sorgen, Verrat, Verdacht. Denn Gefühle dürfen gefühlt werden. Und wenn sie nicht gefühlt werden, dann werden sie als Emotionsspeicher irgendwo im Körper gespeichert und das tut kaum gut. Und das kann man dann unter guter, mediativer Führung eines neutralen Sportpsychologen da wirklich erleben und rauslassen, um dann wiederum, wie ich schon gesagt habe, in den Perspektivenwechsel zu gehen.
Aber das heißt, du würdest auf jeden Fall einen externen, in deinem Fall hast du jetzt gesagt, Sportpsychologen, dazu holen, der dann auch eine gewisse Mediationsaufgabe übernimmt.
In jedem Fall. In jedem Fall. Denn was ist, wenn dieser Athlet zurückkommt und hat kein Doping betrieben? Das Dopingverfahren wurde eingestellt. Also da sind ja dann ganz viele unausgesprochene Dinge im Raum. Also je früher ich irgendwelche Dinge im Keim erstick, umso besser.
Angie, geh mal von der Vereins- und Teamebene wieder zurück zum einzelnen Sportler und zur einzelnen Sportlerin. Und nehmen wir an, es bittet dich jemand um einen Termin, kommt zu dir in die Praxis und äußert dann im vertraulichen Gespräch mit dir, dass er schon oder sie schon nahe dran ist, etwas zu nehmen, aber noch nichts genommen hat. Wie gehst du dann vor als Sportpsychologin?
Wieder die großen drei. Ich bin neugierig, ich bin aber auch allparteilich und ich bin neutral. Ich frage Motive ab, stelle gewisse Fragen, stelle natürlich im Vorhinein klar, dass ich Schweigepflicht habe. Das ist das Um und Auf. aber auf der anderen Seite auch dieses Lob und die Anerkennung, ja toll, dass du jetzt herkommst, dass wir jetzt reflektieren können, dadurch stärke ich schon das Selbstwert und das Selbstbewusstsein. Und egal, wie irgendeine Entscheidung des Athleten dann ausfällt, ob pro oder contra Doping, ich bin dann einfach da, ohne Verurteilung. Versuche aber schon auch zu reflektieren, beziehungsweise prospektiv, also in die Zukunft zu agieren und dann so Fragen stellen, was wäre, wenn du jetzt, keine Ahnung, mit 90 am Sterbebett liegst und du rückblickst, du hast gedopt, was wäre dann gewesen? Oder was wäre, wenn nicht? Was wäre, wenn du einmal dopst und dann wärst du zeugungsunfähig? Oder was passiert denn tatsächlich, wenn ich dope und ich werde erwischt? Wie schaut das aus? Muss ich dann eine Selbstanzeige machen? Muss ich vor Gericht? Muss ich ins Gefängnis? Kann ich meinen Sport überhaupt noch ausüben? Was sagen meine Eltern? Was sagen mein Partner? Was sagt die Presse? Werde ich ein Leben lang als Dopingsünder möglicherweise gesehen? Kann ich überhaupt noch einer normalen Tätigkeit ausüben? Oder muss ich auswandern vermeintlich? Diese Fragen stelle ich, um tatsächlich die Perspektive zu wechseln. Und dann kommt sehr häufig das Rückrodern in, ah ja, 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 stimmt, habe ich mir eigentlich auch schon gedacht.
Angie, in dem Buch, das du gemeinsam mit Georg Hafner geschrieben hast, Die Doping-Generation, da gibt es ein Kapitel, das gefällt mir ganz besonders gut. Und zwar reflektiert ihr gemeinsam über den Sinn des Leistungssports abseits der Erfolge. Was sind hier deine drei Lieblingsstatements aus diesem Kapitel?
Ich finde ein ganz wichtiges Motiv seien die sozialen Freundschaften. Diese Bündnisse, die schon im Jugendalter geknüpft werden, das ist einfach ein Wahnsinn. Denn man geht durch dick und dünn, durch Ups and Downs, durch Wettkämpfe. Das würde sie als ja, Number One für mich generieren. Und bei 2 und 3, ja, es ist einfach gesund. Körper, Geist und Seele, aber da brauche ich kein Profisportler sein. Das ist generell gesund. Und es generiert unvergessliche Momente. Und genau das ist es, worum es im Spitzensport, generell im Sport geht. Aber das soll das Motiv sein, den Sport dopingfrei zu machen. Spaß und Freude an der Tätigkeit, am Sport und wenn möglich den ganzen Druck vergessen, weil der bringt überhaupt nichts.
Ja, danke Angie für deine Expertise. Wir wollen jetzt noch mit einer Athletin sprechen, die sich im Rahmen eines Anti-Doping-Projekts der NADA, nämlich im Rahmen des Projekts RespectP, für die Dopingprävention einsetzt, und zwar Carina Edlinger. Carina ist eine sehbehinderte Langläuferin und Biathletin und zu ihren größten Erfolgen zählt unter anderem eine Goldmedaille und eine Bronzemedaille bei den Paralympics im Jahr 2022 in Peking. Und heuer im Jänner 2023 hat sie eine Goldmedaille gewonnen bei den nordischen Paraski-Weltmeisterschaften und zwar in der Disziplin Langlauf-Skating-Sprint. Aus terminlichen Gründen haben wir das Gespräch mit Carina separat aufgezeichnet, aber jetzt begrüßen wir sie ganz herzlich bei uns. Hallo Carina, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Carina, du hast eine erfolgreiche Saison hinter dir. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, was waren denn so die ausschlaggebenden Faktoren für deinen Erfolg diese Saison?
Boah, ich habe jetzt mittlerweile einige Saisonen hinter mir. Diese Saison war sicher nochmal eine ganz spezielle, weil ich habe so wenig Trainingsstunden Vorbereitung wie noch nie gehabt. Also seitdem ich trainiere, es waren keine 200 Stunden und normalerweise ist das nicht einmal ein Viertel davon, was ich normal trainiere. Eben geschuldet eben durch einigen gesundheitlichen Problemen, aber ich bin mittlerweile auf den Weg gekommen zu sagen, was kannst du in dieser kurzen Zeit nur schaffen, dass du halt quasi durch deine Stärken mobilisierst und zu sagen, okay, ich habe halt einfach jetzt in dem Sinne die Zeit gehabt, dass ich jetzt an meine Schwächen mehr arbeite, sondern ich habe mich halt eigentlich wirklich auf die Stärken konzentriert und geschaut, dass ich das halt bestmöglich irgendwie um mich bringe. Ich bin unglaublich dankbar, dass es dann trotzdem so funktioniert hat. Aber ja, ich hoffe schon, dass in Zukunft wieder andere Saisonen kommen, wo ich sage, das läuft wieder ein bisschen mehr geregelt ab, so wie man es halt irgendwo von den letzten Jahren her kennt.
Ja, absolut. Das hoffen wir auch, liebe Carina. Lass uns doch mal thematisch auf das Doping zu sprechen kommen, das wir jetzt ja auch mit Angie schon ausführlich diskutiert haben. Du arbeitest ja, wie schon eingangs erwähnt, mit der NADA bei diesem RespectP-Projekt mit. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen darüber gehört, gemeinsam mit Andi Ehrenhofer, der uns darüber erzählt hat. Was bedeutet denn deine Teilnahme für dich an diesem Projekt?
Ja, ich setze mich absolut dafür ein, gegen Doping einfach einen fairen und einen sauberen Sport zu haben. Eben, dass man doch möglichst faire oder gerechte Bedingungen für jeden schafft. Man, Fakt ist, du wirst es nie ganz fair haben. Und ja, so traurig es auch ist, es gibt immer wieder Leute, die was jetzt auf verbotene Mittel oder Substanzen zurückgreifen. Aber einfach darüber zu reden, aufzuklären und einfach selber seinen eigenen Teil dazu beizutragen, zu sagen, okay, ich stehe für einen fairen und einen sauberen Sport, ist, glaube ich, schon mal der erste oder ein sehr wichtiger Schritt.
Langlauf und Biathlon sind ja generell so Sportarten, die leider in der Vergangenheit immer wieder mit Doping in Zusammenhang gebracht wurden, in den Schlagzeilen. Wie geht es dir ganz allgemein, wenn du da hörst, es hat wieder einen Langläufer gegeben, der da aufgeflogen ist, oder eine Biathletin?
Es ist traurig, weil im Endeffekt, es gibt viele junge Nachwuchstalente, oder man bemüht sich immer wieder, dass man einen Nachwuchs zusammenbringt, motiviert. Aber wenn man weiß, okay, du kannst jetzt die jungen Talente jetzt nicht sagen, schau auf den, der kann ja dein Vorbild sein. Und im Endeffekt kurz darauf, später, erwischt ihn jetzt wieder, weil er eben gedopt ist. Ja, leider hat er einfach die Historie, eben besonders vom Langlaufen, aber auch vom Biathlon, in Österreich jetzt auch nicht die besten Spuren hinterlassen. Und deswegen ist es immer noch irgendwo ein happiges oder schweres Thema. Im Parasport, ja, ich kenne durchaus einige, die was eben auch durch Doping gesperrt wurden. Und ja, es ist halt immer irgendwo schwer, was du weißt, okay, du fährst zu große Ereignisse hin, du machst dir Bestmögliches, du trainierst 2 Jahre oder 4 Jahre das Maximale, dass du da irgendwie zu dem Zeitpunkt halt das Bestmögliche abliefern kannst. Und dann auf einmal siehst du dann unfassbare Ergebnisse von Athleten, wo du weißt, okay, vor einem Monat war der 2 Minuten weiter hinten. Oder sagen wir, es geht dann oft irgendwo die Erklärung verloren, zu sagen, okay, wie hat dieser Athlet das jetzt irgendwo geschafft?
Mhm. Aber stehst du dann generell deinen Konkurrentinnen oder einigen Konkurrentinnen immer mit einem gewissen flauen Gefühl gegenüber? Oder bist du da grundsätzlich schon vorurteilsfrei deinen Konkurrentinnen gegenüber?
Ich werde jetzt nie vorne stehen und sagen, du tobst das sowieso. Also das macht man nicht, weil ich sage mal, und selbst wenn es so wäre, ja, okay, dann es ist trotzdem ein Mensch, aber man muss nicht alle Sachen, was ein Mensch macht, für gut fassen.
Ja. Es ist ja gerade in Ausdauersportarten auch immer ein Thema. Man muss extrem schnell regenerieren, um überhaupt die notwendigen Trainingsumfänge auf die Loipe zu bringen. Du hast vorhin auch gesagt, du würdest normalerweise 4-mal so viel trainieren, als du jetzt diese Saison geschafft hast in Stunden. Was hast du denn für Strategien, die du anwendest, um dich entsprechend gut und ausreichend zu erholen, damit du eben nicht zu illegalen Mitteln greifen musst, die dir dann eine kürzere Erholung vielleicht ermöglichen könnten?
Mal was Erholung anbetrifft, bin ich schon immer mehr der Fan zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt nicht zu 100% fit fühle, dann mache ich einen Tag lieber mehr Pause und verzichte jetzt mal auf ein Training. Und zu sagen, okay, ich muss auf mich und an meinen Körper schauen. Und auch wenn nur irgendwo ein Trainingsplan da ist, wo es oben steht und ich so Intervalle machen und normalerweise sollte das 5 Schritte weiter vorne sein, was nicht ist, ist nicht so. Und ja, sicher habe ich dann einige bittere Momente erlebt im Sport, wo du dann sagst, ja, okay, ich laufe halt einfach hinterher oder du bist halt einfach nicht da, wo du eigentlich gerne sein würdest, aber ich war oder bin und war immer der Meinung zu sagen, wenn ich es einfach auf faire Art und Weise nie schaffen würde, Olympiasiegerin zu werden, dann habe ich es einfach nicht geschafft.
Das ist natürlich eine sehr lobenswerte Einstellung. Was glaubst du, was braucht es denn allgemein, um generell einen möglichst dopingfreien, einen sauberen Parasport zu schaffen?
Parasport ist natürlich dann schon eine andere Sache, weil du halt einfach diese Klassifizierungen dabei hast und jeder Mensch oder jeder Athlet hat halt einfach nicht dieselbe Behinderung oder sagen wir dieselben Grad davon. Du wirst in eine Kategorie eingeteilt und da gibt es halt immer teilweise größere, teilweise geringere Unterschiede, aber ich sag mal, wenn du halt einfach so viel besser siehst als wie bei anderen, hast du halt natürlich auch schon mal einen riesen Vorteil. Also wenn man jetzt nochmal auf das Thema Doping eben zurückkommt, ist sicher, gibt es Kontrollen und ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich österreichische Langläuferin bin, aber ich war jetzt die letzten Jahre die meistgetestete Paranordisch-Athletin überhaupt. Also ist es ein System, das sieht man ja an die ganzen Dokumentationen, was eben auch über Russland, über Sochi damals gedreht worden ist. Das ist einfach so viel System dahinter, dass einfach ein normaler Athlet oder sagen wir Person, die was einfach an Sport liebt, das Ganze halt niemals irgendwo im Blick oder sagen wir begreifen kann, was da im Hintergrund einfach läuft.
Danke Carina für deine persönlichen Einschätzungen. Das verdeutlicht auch nochmal, wie wichtig eben die Dopingprävention ist, über die wir jetzt ja auch in 2 Folgen Parasport ausgiebig gesprochen haben. Danke auch nochmal Angie Keplinger für deine Expertise zum Thema psychologische Dopingprävention. Das war's für diesmal von Parasport. Parasport ist ein Podcast von Metrix und dem österreichischen Paralympischen Komitee. Redaktion und Produktion Christina Lechner und Felix Pick. Und in der nächsten Ausgabe, da reden wir dann mit Dr. Raimund Merck. Er ist Urologe und mit ihm unterhalten wir uns über die Blase und Blasenfunktionsstörungen im Parasport. Vielen Dank für euer Interesse und bis in 14 Tagen.